Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Vorwürfe sind hart und bislang gibt es keine Beweise. Der Kreml beschuldigt die Ukraine weiterhin, eine Residenz von Präsident Putin angegriffen zu haben und trifft damit offenbar auf Verständnis in den USA. Präsident Trump sagte in einer ersten Reaktion, er sei sehr wütend über den Angriff. Die künftigen Ukraine-Gespräche dürfte das belasten, denn Moskau hat eine noch härtere Gangart bei den Verhandlungen angekündigt.
Es ist der Aufmacher im kremlnahen Ersten Kanal. Der Drohnenangriff der Ukraine auf die Putin-Residenz. Für die Nachrichtensprecherin ein Beleg dafür, dass Kiew gar keinen Frieden wolle. Sie kündigt harsche Reaktionen Russlands an. Noch deutlicher wird Kreml-Sprecher Peskow. Dies ist ein terroristischer Akt, der darauf abzielt, den Verhandlungsprozess zu stören. Und er richtet sich nicht nur gegen Präsident Putin persönlich. Er zielt darauf ab, die Bemühungen von Präsident Trump, um eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts zu vereiteln. Zunächst hatte das russische Verteidigungsministerium von 18 oder 19 Drohnen gesprochen. Später erhöhte Außenminister Lavrov die Zahl auf 91. Alle Drohnen seien abgefangen worden, unter anderem in der Region Bryansk, der Region Smolensk und der Region Nowgorod. Einen Beweis für die Attacke legt die russische Seite nicht vor. Aufklären könnten das US-amerikanische Geheimdienste, indem sie Satellitenbilder auswerten.
Diese hochauflösenden Satelliten können den Abschuss von angeblich 19 Drohnen über der Residenz von Putin sehr wohl erfassen. Was sie nicht erfassen können, ist die Frage, ob diese Drohnen von ukrainischem oder von russischem Gebiet aus gestartet worden sind.
Für die russische Seite spielt das laut Kreml-Sprecher ohnehin keine Rolle. Der Vorwurf steht im Raum. Ich denke nicht, dass es irgendwelche Beweise braucht, wenn es so einen massiven Drohnenangriff gibt, der nur abgewehrt wurde dank der präzisen Arbeit unserer Flugabwehr. Trump hatte in einem Telefonat mit Putin von den Anschuldigungen erfahren und umgehend reagiert. Es ist eine Sache, offensiv zu sein, weil sie offensiv sind. Es ist eine andere Sache, sein Haus anzugreifen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, so etwas zu tun. Und man kann es nicht tun. Die unbelegten Vorwürfe aus Russland könnten die weiteren Verhandlungen um ein Kriegsende erschweren.
Und wir haben vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Judith Schacht in Kiew darüber gesprochen, wie die Ukraine weiter auf die russischen Vorwürfe reagiert.
Also Selenskyj hat gestern ganz klar dementiert, dass die Ukraine mit dem, was von Russland behauptet wird, etwas zu tun hat. Heute hat Außenminister Sibiha nachgelegt. Er hat Beweise von Russland gefordert und bislang hat Moskau diese nicht vorgelegt. Derzeit gibt es eben nur die Behauptung und keine Belege. Ukrainische Experten schätzen das alles so ein, dass Russland bereits geplante Angriffe auf Kiew rechtfertigen will und weiter brutal Krieg führen will. Dementsprechend groß ist die Angst natürlich hier bei den Leuten, wenn man mit ihnen spricht. Die haben Angst vor den kommenden Nächten, vor Hunderten von Drohnen und Raketen, dass man wieder die Nacht im Bunker oder in der Metro verbringen muss und dort um sein Leben fürchten muss. Und es ist auch eine große Angst da, dass die Blackouts, die Kiew sowieso schon hat, noch schlimmer werden.
Im eskalierenden Konflikt mit Venezuela haben die USA zum ersten Mal ein Ziel an Land angegriffen. Präsident Trump erklärte, es habe eine Explosion in einem Hafengebiet gegeben, in dem Boote mit Drogen beladen würden. Laut US-Medien handelt es sich um einen Drohnenangriff durch den Auslandsgeheimdienst CIA, der schon einige Tage zurückliege. Im östlichen Pazifik versenkten die US-Streitkräfte unterdessen erneut ein Boot, das Drogen transportiert haben soll. Es gab dabei zwei Tote. China hat sein groß angelegtes Militärmanöver rund um Taiwan fortgesetzt. Dabei werden Angriffe auf maritime Ziele simuliert und eine Blockade der wichtigsten Häfen auf der Insel. Beobachter sehen in dem aktuellen Manöver auch eine Reaktion auf jüngst von den USA genehmigte Waffenlieferungen an Taiwan. China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Schauen wir zunächst mal auf die Hintergründe des Konflikts.
Taiwan war 1949 der Rückzugsort für die nationalchinesischen Truppen, die den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren hatten. Die Insel hat eine eigene und demokratisch gewählte Regierung. Mit ihren 23 Millionen Einwohnern erlebte sie in den vergangenen Jahrzehnten ein starkes Wirtschaftswachstum. Taiwan gilt als einer der wichtigsten Industriestandorte weltweit, vor allem für Computertechnik. Auch die Streitkräfte sind hochmodern und gut gerüstet. Völkerrechtlich ist der Status allerdings umstritten. China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Peking droht damit, den Anschluss an die Volksrepublik gewaltsam herbeizuführen. Immer wieder gehen von China militärische Drohgebärden aus, wenn etwa chinesische Kampfflugzeuge dem Luftraum Taiwans bedrohlich nahe kommen. Die USA unterstützen Taiwan. Ein offizieller Beistandspakt existiert allerdings nicht.
Mit Raketen startet China in den zweiten Tag seines großen Manövers. 27 Geschosse nach taiwanischen Angaben. Abgefeuert in die Gewässer nahe der Insel. Mehr als 900 zivile Flüge mussten umgeleitet werden. Aus Taiwan kommen Worte des Protests. Mit solchen Handlungen gefährdet China den Frieden und die Stabilität. Es stellt die Grundsätze der Vereinten Nationen in Frage hinsichtlich des Verbots der Androhung und Anwendung von Gewalt. Es untergräbt die internationale Ordnung und den Status quo in der Region. Die chinesischen Schiffe versucht Taiwans Küstenwache mit Funksprüchen und Patrouillen auf Abstand zu halten. China demonstriert seine militärische Stärke und seinen Anspruch auf die Insel. Auch die chinesische Luftwaffe rückt Taiwan gefährlich nahe, ohne taiwanisches Territorium zu überfliegen. Triumphierend veröffentlicht China dieses angebliche Drohnenfoto der taiwanischen Hauptstadt. Taiwan hat seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Regierung und Präsident rufen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Denn das Ziel der chinesischen Manöver sei vor allem, Angst und Verunsicherung zu streuen.
In diesem Jahr mussten mehr Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten aufwachsen als je zuvor. Das berichtet das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in seiner Jahresbilanz. Krieg und Krisen bedrohten fast jedes fünfte Kind weltweit, fast doppelt so viele wie Mitte der 1990er Jahre. In Krisengebieten wie etwa dem Gazastreifen, im Sudan oder in der Ukraine seien Kinder täglich in Lebensgefahr. Italien gehört zu den Ländern mit der höchsten Staatsverschuldung in der Europäischen Union. Das will Ministerpräsidentin Meloni mit dem heute verabschiedeten Haushalt ändern und das hohe Defizit abbauen. Damit verbunden ist aber ein harter Sparkurs, der von Opposition und Gewerkschaften scharf kritisiert wird. Meloni habe mehr Sozialstaat versprochen, nun habe sie das Gegenteil umgesetzt.
Rund um den Jahreswechsel ist viel los in der Innenstadt von Rom. Doch nicht alle können sich leisten, was sie wollen. Die Kaufkraft in Italien sinkt. Ehrlich gestanden sind die Preise für die Lebensmittel richtig in die Höhe geschossen. Das macht es sehr schwierig. Aber ich habe Glück, noch kann ich all meine Rechnungen bezahlen. Wir haben in Italien kein Bevölkerungswachstum und deshalb wird dieses System bald große Probleme haben. Die Geburtenrate sinkt, die Menschen werden immer älter, deshalb soll das Renteneintrittsalter schrittweise steigen. Die Lage der Wirtschaft sieht nicht rosig aus, die Industrieproduktion schrumpft seit knapp 3 Jahren. Schwierige Voraussetzungen für den Haushalt im kommenden Jahr. Italien muss obendrein noch sparen, denn das Land ächzt unter einer Schuldenquote von rund 135% der Wirtschaftsleistung. Die Opposition kritisiert den Haushalt, er richte sich nicht nach den Sorgen der Italiener. Das Statistikamt sagt, dass in den vergangenen 4 Jahren die Kosten für Lebensmittel um 25% gestiegen, während die Gehälter um 9% gesunken sind. Ein Sparhaushalt sei es, der Nullwachstum vorsehe. Regierungschefin Giorgia Meloni aber rühmt ihn als ernsthaftes und verantwortungsvolles Maßnahmenpaket. Stabilität sei für ihre Regierung ein wichtiges Ziel. Die Neuverschuldung soll unter 3% des Bruttoinlandsprodukts sinken. Mehr Geld wird erstmals in die Verteidigung fließen. Damit folgt Italien den Vorgaben der NATO.
Ob Anleihen, Edelmetalle oder Aktien, es war vergangenes Jahr ein wildes Auf und Ab an den Börsen. Viele heftige Kursbewegungen waren mit einem Namen verbunden, mit Donald Trump und ganz konkret mit dessen Zoll- und Zinspolitik. Am Ende des Jahres steht vor vielen Kursen trotzdem ein Plus, auch vor dem DAX. Für ihn war es das beste Börsenjahr seit 2019.
Heute Mittag auf dem Frankfurter Börsenparkett. Das Lächeln eher verhalten. Obwohl es dafür wenig Anlass gibt, denn 2025 war wieder ein gutes an den Märkten. Bei knapp 24.500 Punkten steht der DAX zu Börsenschluss. Und das trotz lahmender Wirtschaft hierzulande.
Unsere DAX-Konzerne sind weltweit aktiv. Sie sind also nicht auf die Niederungen des deutschen Wirtschaftsstandorts angewiesen. Sie können dorthin gehen, wo sie Geld verdienen. Wir haben ja Konzerne, die ja teilweise mehr Umsätze außerhalb Europas machen als in Europa. Das heißt, sie werden danach beurteilt, wie die Weltwirtschaft ist. Und die sieht gar nicht so schlecht aus.
Vor allem einer wirbelt die Märkte immer wieder durcheinander: US-Präsident Trump. Seine Androhungen von Strafzöllen lassen den DAX Anfang April abstürzen. Danach zeigen sich die Märkte deutlich weniger beeindruckt von Trumps Zollchaos und der DAX erreicht neue Rekordhöhen. Grund dafür vor allem zwei Dinge.
Zum einen, die künstliche Intelligenz hat nach wie vor eine große Anziehungskraft. Viele Anleger wollen mehr darüber wissen und investieren auch an dieser Stelle. Und der zweite große Treiber ist die deutsche Politik. Das kommt jetzt nicht so oft vor, aber diese gigantischen Pakete für Infrastruktur und Verteidigung, die haben so eine Art Sonderkonjunktur in den Köpfen der Menschen ausgelöst.
Für 2026 sind viele Beobachter eher zurückhaltend. Denn nach wie vor gibt es den Krieg in der Ukraine und Donald Trump. Also genügend Unsicherheiten für die Finanzmärkte.
Verteidigungsminister Pistorius hat die Vorfälle bei Fallschirmjägern der Bundeswehr scharf kritisiert. Die gemeldeten Fälle von Rechtsextremismus, sexuellem Fehlverhalten und Drogenkonsum in Zweibrücken seien erschütternd, sagte der SPD-Politiker. Sie stünden im krassen Widerspruch zu den elementaren Werten der Bundeswehr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen 19 Soldaten des Regiments in Rheinland-Pfalz, die Bundeswehr in noch größerem Ausmaß. Mehrere Soldaten seien entlassen worden. 30 Millionen Euro. So hoch wird der Schaden nach dem Einbruch in einer Sparkasse in Gelsenkirchen geschätzt. Die noch unbekannten Täter sind am Wochenende in den Tresorraum einer Bankfiliale eingedrungen und haben den größten Teil der 3.200 Schließfächer geplündert. Viele Kunden wollen nun wissen, ob auch sie bestohlen wurden. Sie versammelten sich vor der Sparkasse. Zeitweise musste die Polizei den Eingang sichern.
Wir wollen rein, rufen die Kunden am Vormittag vor der Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen. Es ist schon der zweite Tag, an dem sie versuchen, an ihre Schließfächer zu kommen. An Geld, an Wertgegenstände.
Das Goldstück von meiner Mama, die ist 1988 verstorben. Die goldenen Armreifen von Oma. Das sollte auch so die Zukunftsabsicherung von meinen Töchtern sein. Ich bin auch alleinerziehend.
Also ich konnte heute auch gar nicht arbeiten. Ich bin jetzt hierher gekommen, damit ich was höre, damit ich was mitkriege, ob alles weg ist.
Der Einbruch wie im Film. Die Täter haben ein Loch in die Wand des Tresorraums gebohrt. Die Filiale bleibt auch heute geschlossen. Einigen Kunden gelingt es aber, in den Vorraum vorzudringen. Die Sparkasse Gelsenkirchen beurteilt mit, dass mehr als 95% der Schließfächer aufgebrochen worden seien.
Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn jemand ein Schließfach im Bohr hatte, betroffen ist, ist sehr hoch. Ob aus allen was entwendet wurde, kann ich Ihnen nicht sagen.
Versichert ist der Inhalt der Schließfächer durch die Sparkasse nur bis zu einem Wert von jeweils 10.300 Euro. Der Polizei liegen Videoaufnahmen vor, die ein schwarzes Fahrzeug und mehrere maskierte Personen am Tatort zeigen sollen.
Seit 50 Jahren gilt in Deutschland die Gurtpflicht im Auto. Zunächst nur für vorne, später auch für die hinteren Sitze. Als die Regel 1976 eingeführt wurde, gab es zunächst Widerstand. Autofahrer fühlten sich vom Staat bevormundet. Dabei zeigen Studien ganz klar, das Risiko von tödlichen Unfällen halbiert sich, wenn die Insassen angeschnallt sind. Und trotzdem wollten sich die Deutschen anfangs partout nicht anschnallen. Hier ein Rückblick.
Schocktherapie für Gurtmuffel. Doch die waren erstmal nicht zu bekehren.
Das ist ja die allgemeine Modekrankheit.
Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Ich fühle mich so beengt. So.
Sie schnallen sich ungern an. Warum?
Weil es mich drückt und zwickt. Und außerdem ist es sehr unbequem.
Wo drückt's denn und zwickt es?
Am Busen.
Der deutsche Autofahrer will eben freie Fahrt. Im Stadtverkehr schnallen sich Anfang der 1970er Jahre gerade mal 5% an. Selbst einige Ordnungshüter finden:
Das ist ein bisschen Eingriff in die persönliche Freiheit, nicht wahr?
Offenbar trifft das den Zeitgeist. Der Spiegel fragt, gefesselt ans Auto, soll und darf der liberale Staat die Autobürger zum Überleben zwingen? Doch, das Gurtgesetz kommt. Die Verkehrserziehungssendung Der siebte Sinn wird nicht müde, die Werbetrommel zu rühren.
Gedächtnis stützen, helfen.
Mit Hinguckern heute unvorstellbar.
Deshalb niemals oben ohne.
Der Gurt bleibt trotz Pflicht ein unbeliebtes Accessoire.
Gurt nicht angelegt. Nicht angelegt. Nicht angelegt.
Und weil die Polizei kein Bußgeld verhängen darf, steigen die Zahlen nur langsam, stagnieren bald wieder bis 1984.
Ja, seitdem das mit den 40 Mark Geldbuße ist, klappt das mit dem Anschnallen ganz gut.
Heute noch besser. Rund 98% aller Autoinsassen haben es geschnallt, sind mit Sicherheitsgurt unterwegs.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 31. Dezember.
Das Tief, das von Südnorwegen Richtung Polen zieht, sorgt für unbeständigeres Wetter. Heute Nacht zieht im Nordwesten Regen auf, weiter im Landesinnern fällt Schnee. Morgen gibt es im Südwesten Sonnenschein, sonst oft dichte Wolken, in der Nordhälfte meist Regen, nach Südosten hin Schnee. Zum Jahreswechsel um Mitternacht bleibt es in der Westhälfte meist trocken, in den östlichen Landesteilen kann es etwas regnen oder schneien. Heute Nacht vielerorts Frost, an den Alpen bis minus 12 Grad. Morgen werden im Bayerischen Wald minus 5, auf den ostfriesischen Inseln 8 Grad erreicht. Das neue Jahr beginnt im Süden mit Sonnenschein, sonst wolkenverhangen und windig, vor allem im Norden mit Regen oder Schneeregen. Freitag und Samstag insgesamt unbeständig und nasskalt.
Und die nächste Tagesschau sehen Sie um 23.55 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.